Was ist Mitte November konkret passiert, als das Konto gekündigt wurde?
Wir haben sozusagen als Gruppe kein eigenes Konto mit diesem Namen. Also es gibt kein ABC-Konto, sondern wie du schon richtig gesagt hast, arbeiten wir mit einem Verein seit Jahren eng zusammen, über dessen Konten gemeinsam Spenden gesammelt werden. Und eben genau dieses Konto wurde gekündigt. Und das, also die haben erzählt, es war einfach so, dass sie sozusagen haben versucht, sich ganz normal einzuloggen beim Online-Banking und es ging dann nicht. Und dann haben sie bei der Hotline angerufen und dort wurde mitgeteilt, dass es sich quasi um ein technisches Problem handelt und mit der Fachabteilung gesprochen werden müsste, beziehungsweise die Fachabteilung würde zurückrufen. Das ist dann nicht passiert und dann haben sie quasi ein paar Tage später dann nochmal angerufen und ein bisschen mehr Nachdruck erzeugt und dann wurde so ein dringender Rückruf eingestellt und dann hat tatsächlich wer von dieser Fachabteilung angerufen und die haben dann behauptet, dass eben diese Beziehung nochmal evaluiert werden wäre und dass es nicht mehr tragbar sei, mit dem Verein zusammenzuarbeiten und das war dann eigentlich auch alles. Also es wurde fristlos gekündigt, es gab auch keine Zeit, das Geld nochmal zu überweisen oder irgendwie, genau, also das war dann, das ist passiert.
Wie transparent habt ihr den Umgang der GLS-Bank damit erlebt? Weil laut Pressesprecherin ist der GLS ja Transparenz wichtig.
Also ich würde eben sagen, es gab da wenig transparenten Umgang mit der Bank. Es gab kein Vorgespräch, es gab keine Nachfrage, es gab keine Frist, es gab keine Problemformulierung. Es fand eigentlich gar nichts statt. Und bis jetzt ist tatsächlich auch unklar, was die Gründe für dieses Handeln waren oder wer sie sozusagen ausgelöst oder provoziert hat.
Ganz lebenspraktisch, was ist mit dem Geld?
Genau, das liegt da noch.
Ihr sagt in eurem Statement auf eurer Webseite, dass das kein Einzelfall sei und wenn man euren Fall ja mit anderen zusammendenkt, etwa dem der Kündigung der DKP, welches Muster wird da aus eurer Sicht erkennbar?
Na, das sind jetzt sozusagen ja die aktuellen Fälle, wie wir sie gerade genannt haben, aber es gibt auch noch mehr und es gab auch in der sozusagen schon vorher Fälle. Ich denke, daran erkennt man mehrere Muster. Zunächst einmal haben wir natürlich hier in Sachsen so einen sehr klaren Kriminalisierungsversuch durch die CDU-Regierung gegenüber linken antifaschistischen und anarchistischen Strukturen. Also hier in Sachsen passiert das eigentlich seit Jahren, vor allem auch nochmal verstärkt in den letzten Jahren. Bei unserer Gruppe begann das so vor 3 Jahren mit der großen Solidaritätskampagne für die Ukraine oder mittlerweile 4 Jahren. In dem Zusammenhang wurden wir als linksextrem eingestuft, weil wir versuchen, Anarchismus in der Ukraine zu etablieren. Laut dem VS und bei anderen Gruppen begann das eben schon früher teilweise mit dieser Einstufung als linksextrem oder vor allem verstärkt in den letzten Jahren. Und dann haben wir natürlich noch den Antifa-Ost-Fall, den ja eigentlich momentan fast alle kennen wahrscheinlich. Und dieses Konstrukt zielt natürlich eindeutig darauf ab, die antifaschistische Bewegung und Politik in der Region zu kriminalisieren und vor allem auch so zu dämonisieren, dass Antifa sowas ganz Schlimmes ist. Und der VS hat ja zum Beispiel im Zusammenhang mit Antifa Ost eigentlich schon seit Jahren immer auf so Parallelen zur RAF gezogen, um das so schlimm und so gefährlich wie möglich aussehen zu lassen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich so eine größere Kampagne, die auch da dahinter steht, von Teilen der konservativen Bewegung und zur Faschistin, um einfach antifaschistische Bewegungen auch auf einer internationalen Ebene zu zerstören. Und da ist ja die USA sozusagen gerade die treibende Kraft, aber tatsächlich ist es auch so, dass viele Liberale einfach dem Ganzen folgen, dieser Trump-Regierung, um eben Antifaschisten zu bekämpfen.
Welche Rolle spielt deiner Ansicht nach der Staat der Repression dann in diesem Fall jetzt nicht durch ein Verbot von ABC, sondern nur in Anführungsstrichen durch Erwähnung im Verfassungsschutzbericht und vielleicht auch Beobachtung wirken lässt, sondern indirekt über die Finanzinfrastruktur, über die Banken?
Das ist gerade immer noch so ein bisschen schwer zu sagen, wer hat jetzt hier eigentlich was gemacht und welche Rolle hat jetzt wer oder diese verschiedenen Akteure in dieser Geschichte aktuell. Also wir wissen schon, dass der deutsche Staat natürlich bereit ist, so eine Konstrukte zu nutzen. Also wenn ich ja gerade über die USA gesprochen, zu sagen, okay, Antifa ist jetzt eine Terrororganisation. Oder wenn wir uns zum Beispiel das Beispiel Türkei angucken, wo die PKK als eine Terrororganisation delegitimiert werden soll. Und so eine Konstrukte nutzt natürlich auch der Staat, auch von solchen autoritären Regimen, um Repressionen im eigenen Land auszuüben. Und eben genau diese Kriminalisierung oder diese Einstufung von als Antifa als Terrororganisation, dieses Konstrukt, wird natürlich auch von dem deutschen Staat genutzt, um Antifaschisten, Anarchisten oder so hier, also Leute, die einfach gerade nicht erwünscht sind, zu unterdrücken. Also man nutzt so ein Szenario, was gerade aufgemacht wird, um diese Repression hier vor Ort zu verstärken, egal ob das gerade rechtlich legitim ist oder nicht.
Dann schauen wir nochmal zurück in die Bankenwelt. Was bedeutet es denn politisch, wenn Banken letztlich entscheiden, welche solidarische Arbeit finanzierbar bleibt und welche auch nicht?
Ich meine, ich glaube, an sich ist das ja nichts Neues, dass Banken eine starke Macht haben, ohne da jetzt eine Verschwörung aufzumachen, aber die haben sie einfach vor allem sozusagen in einer Welt, in der wir jetzt gerade leben, wo eben eine digitalisierte Welt ist, wo Leute kein wenig Bezug mehr zu Bargeld haben, wird diese Macht quasi ja nochmal viel stärker, als sie das vielleicht früher war und das Banken immer so zugeschrieben wurde. Und eine Organisation eben, ne, die, so wie wir, die Soli-Arbeit macht und kein Bankkonto hat und das in so einer westlichen Welt, hat auf jeden Fall Schwierigkeiten, ihre Arbeit zu finanzieren. Und Kryptowährung ist momentan noch nicht wirklich eine sinnvolle Alternative. Und wenn wir jetzt sozusagen das jetzt gerade sehen, ist sozusagen, können wir sehen, dass Banken eben so eine Macht haben, eine komplette sozusagen Teile einer Bewegung auch lahmzulegen, ohne dass das zum Beispiel Konsequenzen für die Bank hat. Also der Bank ist das relativ egal. Und das ist natürlich eine ziemlich gefährliche Situation, in der selbst die Bank eben unerwünschte Stimmen sozusagen zum Schweigen bringen kann. Und das funktioniert halt auch so über so verschiedene Möglichkeiten, ne? Also du wirst auf irgendeine Liste gesetzt und dann, also das ist so eine Vermutung, da gibt es verschiedene und dann ist man da halt ausgeschlossen. Also so ein prominentes Beispiel war zum Beispiel schon 2017 André Holm, der damals im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die militante Gruppe massiv Repression ausgesetzt war. Der ist ja eigentlich so ein Wissenschaftler und Politiker. Und bei dem ist 2017 aufgekommen, der wollte ein Bankkonto eröffnen bei der Noris Bank, das wurde dem verwehrt und dann wurde irgendwann so eine Liste geleakt 2017 und da stand sein Name drauf. Und das ist so eine World Check Data Bank, die so von dem Informations- und Medienkonzern Thomson & Reuters irgendwie gehalten wird und da stehen dann irgendwelche problematischen Kunden drauf. Das sind politische Organisationen, kriminelle Leute, die terrorverdächtig sind.
Als anarchistische Gruppierung kritisiert er ja Banken und Kapitalismus. Gleichzeitig sind aber auch anarchistische Gruppierungen auf Banken angewiesen, um Soli-Arbeit organisieren zu können. Wie geht ihr mit dieser schmerzhaften Widersprüchlichkeit um?
Wir leben natürlich in der gegenwärtigen Gesellschaft, ne, und organisieren uns darin. Und klar ist eine Kritik am Kapitalismus oder am Staat wichtig. Also das ist ja unsere Grundlage. Aber das heißt ja nicht, dass wir aus dem System ausgestiegen sind und da jegliche Interaktion vermeiden, weil es geht auch gar nicht. Und genau, diese Probleme sind natürlich eher so tiefgreifend systemisch oder systematisch und müssen natürlich durch eine radikale Veränderung gelöst werden. Aber bis wir da sind, müssen wir natürlich trotzdem weiter arbeiten gehen oder studieren an sozusagen staatlich finanzierten Unis oder nutzen eben das deutsche Gesundheitssystem oder eben auch die Bank. Ich glaube, was eher diese Widersprüche zeigen, ist, dass sozusagen momentan, also mit so einer Digitalisierung, auch so ein sehr großes Überwachungssystem gebaut wird, ne? Sozusagen alle Dienstleistungen, die wir sozusagen vom Staat oder vom Finanzsystem nutzen, die teilweise nehmen wir die ja nicht freiwillig in Anspruch, sondern sie werden mittlerweile so verpflichtend, ne? Du musst ein Konto haben oder diese ganze Digitalisierung von Krankendaten oder was auch immer. Das gibt ja ganz, ganz viele mögliche Sachen, wo du gar nicht mehr anders agieren kannst, wenn du Teil dieser Gesellschaft sein willst. Und eben genau mit diesem Ausbau der Digitalisierung haben wir natürlich eine große Gefahr, dass wir in so ein komplexes Überwachungs- und Kontrollstaat integriert werden. Und das ist natürlich eine super Sache für ein autoritäres Regime. Und ich glaube, da müssen wir einfach wirklich nochmal klarer gucken, wo kann das vermieden werden.
Nochmal jetzt ganz konkret zu euch von ABC Dresden. Was bedeutet das Debanking ganz praktisch für eure Arbeit, für die Gefangenenunterstützung, die internationale Solidarität?
Wir haben auf jeden Fall schon gerade das Problem, dass wir ganz konkret gerade erstmal kein Geld sozusagen sammeln können, was wir vorher viel gemacht haben eben über das Internet und können zum Beispiel gerade nicht die Leute unterstützen, die wir in der Ukraine unterstützt haben mit humanitärer Hilfe oder eben Leute, die gerade gegen diese russische Invasion kämpfen und können gerade auch keine Gelder sammeln für Leute, die im Knast sitzen, um gegen das Putin-Regime oder gegen Lukaschenko zu kämpfen.
Ihr habt auf die Kontokündigung mit einem politischen Statement reagiert und werdet auch am 28. Dezember in Hamburg beim Chaos Computer Kongress eine Veranstaltung zum Thema Debanking, also das Kündigen von Konten durch Finanzinstitute, anbieten. Wie wichtig ist aus eurer Sicht, dass Betroffene solch ein Vorgehen der Banken politisch einordnen und sich dann anschließend aber auch organisieren?
Ich glaube, es ist super wichtig. Ne? Also für uns ist es ja auch erstmal ganz wichtig, zum einen so an die Öffentlichkeit zu gehen und uns auch zu vernetzen. Wir versuchen gerade Kontakt zu anderen Gruppen, Leuten, Organisationen aufzunehmen, die eben in derselben Situation sind oder sich damit gerade beschäftigen. Und ich denke, das ist relativ notwendig aus verschiedener Perspektive, dass wir uns da jetzt zusammentun. Zum einen muss es eine politische Antwort geben auf das, was gerade passiert, öffentlich, um da so Druck zu erzeugen, aber auch, um sozusagen eigene Handlungsmöglichkeiten uns zu erarbeiten und zu gucken, wie wir das gemeinsam gut machen können, wenn wir aus bestimmten sozusagen Dienstleistungen ausgeschlossen wären.
Hast du da eine Idee, was linke Strukturen langfristig brauchen, um weniger angreifbar durch die Finanzinstitute zu sein?
Ich denke, wir müssen wieder gucken, wie wir schon so eine Solidaritätsstruktur schaffen können, die eben jenseits von PayPal-Banken und Patreon funktioniert, und weil momentan ist der Fokus sehr stark darauf. Wir müssen wieder Wege finden, die einfach finanziell unabhängiger sind von Staatsbanken und privaten Unternehmen und diese Spendensammelplattformen. Also sozusagen, wir müssen nochmal einen Fokus darauf legen, wie können wir finanziell unabhängiger sein, was haben wir da für Möglichkeiten. Ich denke, das wurde einfach nicht so viel sich angeguckt in den letzten Jahren.
Zum Schluss gefragt, wie können Menschen euch und andere betroffene Strukturen jetzt aktuell praktisch unterstützen?
Na, ich würde sagen, das eine ist so eine Frage, wie gehen wir mit der GLS-Bank um? Da gibt es, glaube ich, schon viele Leute, die sich viele Gedanken machen, weil diese Bank ja von vielen genutzt wird, wie du eingangs schon gesagt hast. Das ist dann, glaube ich, so eine individuelle Frage. Also ich glaube, genau, ob zwischen Boykott oder wir wirken in die Bank rein. Ich glaube, da diskutieren Leute verschiedenste Sachen. Das müssen, glaube ich, Leute dann für sich mal gucken. Aber ich denke, was mindestens gerade drin ist, ist, dass alle Leute, die Kunden bei der GLS-Bank sind, mal nachfragen, was da los ist. Und vor allem die Leute, die eine Filiale vor Ort haben, auch da mal hingehen und so ein bisschen den Druck erhöhen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und das andere ist, dass wir so ein bisschen back to the roots, ne? Also wieder einfach Spenden sammeln mit Bargeld. Vor Ort einfach in euren Clubs oder Cafés oder AZ-Spendendosen aufstellen, wo Leute einfach Bargeld reingeben können. Vielleicht auch in den Strukturen überlegen, sammeln wir monatlich in der Gruppe von allen Mitgliedern Bargeld ein und legen das zur Seite für eine bestimmte Situation. Oder ne, machen wir wieder konkret so Soli Events, sammeln da Geld ein und bringen das in welcher Form auch immer zu den Gruppen, die das gerade brauchen.